Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. Viele Stimmen in der Politik und auch in der Wissenschaft sind sich sicher, die Corona-Pandemie ist erst dann vorbei, wenn es tatsächlich ein Medikament oder einen Impfstoff gibt. Geforscht wird auf der ganzen Welt, auch auf der Insel Riems in Vorpommern, in einem Hochsicherheitslabor des Friedrich-Löffler-Instituts. Dort wollen die Forscherinnen erkunden, ob das Virus auch vom Menschen auf Nutztiere und untereinander überspringen kann und ob sich bestimmte Tiere eignen, um an ihnen die Wirkung von neu entwickelten Humanimpfstoffen gegen Covid-19 zu testen. Nach welchen Kriterien werden die Tiere ausgewählt? Und ginge es nicht auch ohne Tierversuche? Silke Hasselmann hat sich darüber mit dem Leiter des Instituts unterhalten.
Also wir kriegen natürlich eine ganze Menge von E-Mails, wie Sie sich vorstellen können, wobei die Kritik sich sehr generell dann gegen Tierversuche wendet.
Sagt Thomas Mettenleiter auf die Frage, ob Tierschützer auch in Corona-Zeiten ihren Protest gegen das Friedrich-Löffler-Institut richten. Dann fügt er hinzu.
Ich glaube, es ist immer noch so, dass bei der überwiegenden Teil der Bevölkerung deutlich wird, warum wir diese Versuche machen.
Tatsächlich experimentieren die Forscher auf der von der Außenwelt streng abgeschotteten Insel Riems bei Greifswald ständig mit Krankheitserregern aller Art. Doch im März begannen Testreihen mit besonderer Dringlichkeit an Schweinen, Hühnern, Frettchen und an Nilflughunden, eine Fledermausart. Man wollte zunächst herausfinden, wie empfänglich diese Tierarten für das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 sind, das zu den Humanviren zählt. Die Wissenschaftler infizierten also die Tiere in ihren Hochsicherheitslaboren und stellten dann nicht infizierte Tiere daneben.
Also bei diesen Empfänglichkeitsversuchen, jetzt mit Ausnahme von den Hühnern, dort waren es höhere Zahlen, infizieren wir immer 9 Tiere und stellen dann 3 Tiere als sogenannte Kontakttiere dazu, um Übertragung zu testen.
Der derzeitige Erkenntnisstand, in den auch Forschungsergebnisse aus China und Nordamerika einfließen, von den gefiederten Nutztieren Huhn, Ente, Pute, habe sich keines als empfänglich für das neue Coronavirus erwiesen.
Das gleiche gilt auch für Schweine. Die sind jetzt an 3 unterschiedlichen Instituten getestet worden und in keinem Falle hat es zu einer Infektion geführt. Das heißt, diese Tiere sind offensichtlich nicht empfänglich für diese Infektion. Das heißt, sie können sie dann auch nicht weiter verbreiten und sie können den Erreger auch nicht vermehren. Das ist der gegenwärtige Stand der Wissenschaft.
Das zu wissen, hilft den Tierhaltern in Landwirtschaft und Tierzucht. Doch Rückschlüsse auf Milchvieh und Rinder können daraus nicht gezogen werden. Deshalb wird auf der vorpommerschen Insel Riems schon bald eine weitere Testreihe mit 6 infizierten Rindern und 3 Kontrolltieren anlaufen. Derweil wollen die dortigen Forscher vor allem dabei helfen, einen wirksamen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Das ist jene oftmals leicht, mitunter aber auch schwer bis tödlich verlaufende Krankheit, die sich aus einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus entwickeln kann.
Das ist ein erster Test im Tierversuch,
sagt Institutsdirektor Thomas Mettenleiter und meint damit die nun anlaufende erste Impfprüfungsreihe mit Frettchen. Die bis Ende April laufenden Empfänglichkeitstests hatten ergeben, dass sich diese Marderart dafür besonders gut eignen würde. Denn es zeigte sich, dass sich Frettchen vom Coronavirus anstecken lassen und dass sie ihn im oberen Atmungstrakt vermehren. Zwar erkrankte keines der Versuchstiere an Covid-19, aber, so Thomas Mettenleiter,
das Frettchen als ein Tier, das den Erreger vermehrt, ausscheidet, überträgt, ist ein gutes System, um zu testen, welchen Einfluss eine Impfung auf genau diese Parameter hat. Das heißt, ist ein geimpftes Tier nicht mehr in der Lage, das Virus zu vermehren oder auszuscheiden oder die Übertragung findet nicht mehr statt, dann kann man dazu schon Einschätzungen geben, was der Impfstoff nun möglicherweise auch in der weiteren Entwicklung leisten kann.
Die Riemser Wissenschaftler arbeiten dafür mit Forschern der Ludwig-Maximilians-Universität in München zusammen. Die hatten zunächst einen Impfstoff gegen das MERS-Virus entwickelt und diesen nun so verändert, dass er gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 wirken könnte. Dass Tiere, in diesem Fall 30 Frettchen, für die Versuche mit sogenannten Kandidatenimpfstoffen herhalten müssen, ist für Thomas Mettenleiter und seine Mitarbeiter am Bundesinstitut für Tiergesundheit auf der Insel Riems ohne vernünftige Alternative.
Was man bei Menschen nicht machen kann, ist eine experimentelle Belastungsinfektion, wie wir das nennen, nach der Impfung dann den Impfling infizieren und sehen, wie sich die Impfung dann auf die Infektion auswirkt. Das verbietet sich experimentell beim Menschen. Beim Tier lässt sich sowas natürlich dann auch durchführen und wir können daraus dann die Schlussfolgerungen ziehen.
Was immer dabei herauskommt, 1:1 werde man die Wirkung des getesteten Impfstoffes nicht auf Corona-infizierte Menschen übertragen können, sagt der Chef-Virologe und wagt zugleich einen Blick auf den Umgang mit Grippeviren.
Natürlich ist ein Frettchen kein Mensch, aber aus den Erfahrungen, die wir gewonnen haben, unter anderem auch bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Influenza, können wir schon zumindest Rahmenbedingungen dann ableiten, die möglicherweise dann auch helfen, den Impfstoff weiterzuentwickeln.
Während des Corona-Lockdowns wuchsen die Zuschauerzahlen von Streaming-Diensten massiv. Vor allem eine Serie wurde millionenmal gesehen, Tiger King. Da geht es um das Geschäft mit der Tigerzucht in den USA. Der Handel mit wilden Tieren, zumal der illegale, ist ein grausames Geschäft, das meistens auch noch mit anderen kriminellen Geschäftsfeldern zusammenhängt, also mit Drogen- oder Waffenhandel und natürlich auch mit Geldwäsche. Und das ist gerade in Zeiten von Corona besonders spannend zu betrachten, denn durch diese Geschäfte verbreiten sich immer mehr Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen können, wie eben Corona. Warum Europa dringend handeln sollte, hat Alexander Bühler recherchiert.
Wir haben kürzlich ein florierendes kriminelles Netzwerk aufgedeckt, das von Chinesen geführt wurde. Dieses Netzwerk war fast im Alleingang verantwortlich für den verheerenden Rückgang der Elefantenpopulation in Tansania und Mosambik in Ostafrika. Diese Leute transportierten große Mengen Elfenbein via Malaysia, Singapur und Südkorea zu den wichtigsten Märkten in China. And destined to key markets in China.
Shruti Suresh arbeitet für die Environmental Investigation Agency, eine Gruppe, die gezielt internationalen Umweltdelikten nachgeht, auch dem Handel mit Wildtieren aus allen Ecken der Erde. Vor Corona, von politischer Seite oft als Nischenprojekt abgetan, scheinen ihre Erkenntnisse nun im Fokus zu stehen. Denn sicher ist, mit der illegalen Ware Tier werden auch sogenannte zoonotische Viren übertragen. Viren also, die von Wirbeltieren auf den Menschen und von Menschen auf Wirbeltiere überspringen können. Viren wie das Coronavirus. Europa ist Umschlagplatz. Wie sollen die Staaten, wie soll die EU gegen die kriminellen Netzwerke kämpfen? Diese seien skrupellos und vor allem weltweit vernetzt, sagt Suresh. Ihre Methoden sind nicht ungewöhnlich. Gefälschte Papiere für den Transport, Bestechung von Beamten verschiedener Behörden, auch des Zolls. Große Mengen würden per Schiff transportiert werden in Containern, versteckt hinter anderer herkömmlicher Ware. Jungtiere hingegen wechseln meist via Flugzeug die Kontinente. Flughafen Frankfurt am Main, Drehkreuz für Deutschland und Europa. Die Zollbehörde hat hier schon den einen oder anderen großen Fang gemacht, sagt die Pressesprecherin des Hauptzollamts Isabel Gillmann.
Ja, mit diesem Handel von geschützten Tieren kann schon ein großer Profit geschlagen werden. Das ist mittlerweile so teilweise vergleichsweise mit Rauschgift. Vor allem Elfenbein oder das Horn vom Nashorn. Ich erinnere mich an einen Fall, da wurde jemand entdeckt, der hat versucht, also diese beiden Hörner vom Nashorn mit nach Asien zu nehmen. Es ist davon auszugehen, dass das gemahlen werden sollte, für die traditionelle chinesische oder asiatische Heilmedizin verwendet werden sollte. Und das wäre ein sehr, sehr großer Gewinn, hätte man damit wahrscheinlich auch erzielen können.
Der Markt ist riesig. Er reicht vom Fernen bis zum Nahen Osten. Natürlich wollen auch Europäer daran mitverdienen. Einen besonders gravierenden Fall hat die Nichtregierungsorganisation Vier Pfoten aufgedeckt. In Tschechien haben kriminelle Tiger gezüchtet. Die Tiere wurden dann für den asiatischen Markt getötet und zerlegt. Doch in den meisten Fällen ist Europa ein Transitstopp. Das Washingtoner Artenschutzabkommen CITES regelt nur, welche Papiere im legalen Tierhandel vorliegen müssen, um die Tiere per Flugzeug transportieren zu können. Der Verwendungszweck der lebenden Ware muss nicht angegeben werden. Das Abkommen beschäftigt sich auch nicht mit der Frage der Gefährdung von Menschen im Transitbereich, beispielsweise durch mitgeschleppte Krankheiten. Ein Vertragswerk, das 1975, also weit vor Covid-19, entstand. Es ist mittlerweile von der Gefahrenlage überholt und wird immer wieder unterlaufen. Isabel Gillmann vom Hauptzollamt Frankfurt am Main.
Wir hatten im letzten Jahr 2019 waren das 824 Sicherstellungen und das waren etwas mehr als 51.000 artengeschützte Fälle, die dann überprüft wurden und darunter 7.700 ungefähr lebende Tiere. Das waren dann vor allem diese Glasaale, die da noch drunter fallen. Wir haben ja auch zum Beispiel unsere Artenschutzspürhunde und wenn die zum Beispiel etwas finden, was weitergehen soll innerhalb Europas, dann können wir das Empfängerland auch informieren. Die Ware ist vielleicht im Koffer und der Reisende hat vielleicht die notwendigen Dokumente im Handgepäck. Und man muss ihm ja die Möglichkeit geben, die Ware anzumelden mit den Dokumenten, wenn er die denn hat.
Der Handel mit Wildtieren in der EU ist heikel. Über 180 Krankheiten, die in den letzten Jahrzehnten entdeckt wurden, wie SARS, wie Covid-19, sind zoonotisch. Diese Krankheiten überspringen die biologischen Barrieren zwischen Mensch und Tier. Wissenschaftler führen diese Fähigkeit auf den immer höheren Druck der Menschen auf die Ökosysteme weltweit zurück. Und gleichzeitig werden diese Wildtiere immer mehr als Handelsgut verkauft. Der Tierarzt Amir Khalil ist immer wieder für die internationale Tierrechtsorganisation Vier Pfoten weltweit unterwegs, um Tiere zu befreien. Sieht er die Zoonosis als Gefahr?
Bei Tieren, wilden und Haustieren, gibt es knapp 200 Krankheiten, die vom Tier zum Menschen oder vom Menschen zum Tier übertragen werden können. So können sich zoonotische Krankheiten verbreiten. Vom Parasiten über Bakterien bis hin zu Viren. Wir haben Fälle gesehen, wo der Tierpfleger sich beispielsweise mit Tuberkulose infizierte, weil Elefanten das übertragen können. Affen können Überträger mehrerer Krankheiten sein, etwa Hepatitis oder anderen gefährlichen Krankheiten. Das Infektionsrisiko vom Tier zum Menschen ist hoch, aber auch vom Menschen zum Tier.
Doch wilde Tiere sind heiß begehrt. Leoparden im Nahen Osten als Prestigeobjekt, Tiger als Substanz für sogenannte traditionelle Medizin, Affen als Fleisch zum Verzehr. Geschätzte 100 Millionen Euro wirft in der EU allein der legale Handel jährlich ab. Tiere passieren Europa im Transit und schleusen zoonotische Viren mit sich. Schon formuliert die europäische Tierrechtsorganisation Animal Advocacy and Protection gegenüber der Online-Zeitung Politico, es sei ein Wunder, dass es nicht schon dabei zu einer Epidemie gekommen sei. Auch Shruti Suresh von der Organisation EIA aus London ist sehr besorgt und weist auf den europäischen Nachbesserungsbedarf hin.
Das Coronavirus kam von einem Tier, das ist eine zoonotische Krankheit. Das zeigt, wie wichtig und dringend es ist, den Wildtierhandel zu bekämpfen. Denn entlang der ganzen Handelskette sind Menschen den Wildtieren ausgesetzt. Vom Wilderer, dem Verpacken, Transport, Transit bis hin zum Endverbraucher. Auf jeder dieser Stationen sind Menschen dem Risiko ausgesetzt.
Doch was kann Europa tun, wenn es schlicht als Transitstation dient? Während wir per Skype miteinander sprechen, bekommt Shruti Suresh die Information, dass Händler, die vor kurzem gegen das britische Verbot vom Elfenbeinhandel vor Gericht gezogen waren, mit ihrer Klage abgewiesen wurden. Bisher bestand das Schlupfloch darin, dass antikes Elfenbein noch exportiert werden konnte. Doch wie prüfen, ob es wirklich antik ist und nicht nur als solches deklariert wurde? Mit dem Urteil versickert eine der größten Elfenbeinquellen weltweit. Das schlägt direkt auf den asiatischen Markt durch. Und damit wird Großbritannien zum Vorreiter. Denn Europa muss seine Gesetze ändern, um besser gegen die Wildtierschmuggler vorgehen zu können und damit die Nachfuhr von Wildtieren für Märkte wie den im chinesischen Wuhan zu stoppen.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.